Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und in der Leitung begrüße ich heute einen prominenten Gast, Dr. Markus Bayer, den Co-Bundesvorsitzenden des Deutschen Hausärztinnen- und Hausärzteverbands. Hallo, Herr Dr. Bayer.
Ja, hallo, Herr Gerloff.
Herr Dr. Bayer, unser Thema heute ist einmal nicht die hausarztzentrierte Versorgung und auch nicht die Weiterentwicklung des EBM mit Zielrichtung Jahrespauschale. Das steht ja auch demnächst an. Nein, heute geht es um etwas, das es noch gar nicht gibt, um das es aber in Kürze beim Deutschen Ärztetag in Leipzig wahrscheinlich ordentlich zur Sache gehen wird, die neue GOÄ. Wie intensiv haben Sie sich mit diesem Thema denn schon beschäftigt? So ganz bald wird eine novellierte Gebührenordnung für Ärzte ja voraussichtlich nicht in Kraft treten, selbst wenn die Ärzte jetzt zustimmen.
Ja, also ich hoffe, dass es ehrlich gesagt in Leipzig zur Sache geht, was die GOÄ betrifft, weil in der Sache gibt es viele gute Gründe. Wir erleben jetzt in Teilen eine sehr emotionale Debatte dagegen und die Sache spricht dafür. Und wir haben uns natürlich damit beschäftigt, auch wenn die GOÄ im Durchschnitt nicht die Hauptverdienstquelle einer hausärztlichen Praxis ist. Aber eine GOÄ ist auch die Grundlage einer freiberuflichen Tätigkeit.
Vielleicht vorab, was wird denn Ihre Lieblingsposition in der neuen GOÄ sein, wenn sie denn so kommt, wie sie vom PKV-Verband und der Bundesärztekammer konsentiert worden ist?
Ja, also Sie können sich gut vorstellen, dass die Lieblingsposition natürlich ist, dass in der GOÄ eine hausärztliche Betreuungspauschale, die im Übrigen für alle abrechenbar ist, aber eine hausärztliche Betreuungspauschale eingeführt werden soll.
Und die ist bewertet mit wie viel?
Die ist mit 90 Euro bewertet pro, also es ist keine Quartalsregelung, sondern die kann man zweimal im halben Jahr abrechnen. Und es gibt auch einen Chronikerzuschlag für Menschen mit mehrfach chronischer Erkrankung, sodass man insgesamt auf 125 Euro für hausärztliche Betreuung kommen würde, zusätzlich zu allen Einzelleistungen.
Das klingt ja fast wie, oder fast besser als HZV, sagen wir mal.
Ja, glauben Sie, nein, besser ist das natürlich nicht. Aber nein, Spaß beiseite. Wie gesagt, das, wenn Sie sich die GOÄ angucken, aus hausärztlicher Perspektive und auch aus den Fächern heraus, die ärztlich, in der ärztlichen Beziehungsmedizin mit der alten, noch geltenden GOÄ in den letzten Jahren irgendwie über die Runden kommen wollten, dann war das nicht möglich mit ärztlicher Tätigkeit. Und dieser Name ärztliche Gebührenordnung war aus beziehungsmedizinischer Sicht schon überhaupt nicht mehr gültig. Das war einfach und ist eine Katastrophe. Und da sind natürlich so die Aufwertung der Gespräche und Beziehungsmedizin aufwerten absolute Lichtblicke.
Da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen mehr dazu mit den Gesprächen. Aber nachdem ich jetzt gefragt habe, was ist Ihre Lieblingsposition, frage ich natürlich auch, was wäre denn das größte Ärgernis, das Sie mit der jetzt in Planung befindlichen GOÄ neu verbinden würden?
Also wenn Sie mich persönlich fragen, habe ich kein wirkliches Ärgernis gefunden. Es ist aber schon zum Beispiel so, dass wir nicht ganz verstehen, warum bei reisemedizinischer Beratung es eher so eine leichte Abwertung gab, wo das ja gar nicht Gegenstand der PKV ist, wenn wir das im Einzelnen in Rechnung stellen. Das haben wir nicht ganz verstanden, aber wir in unseren Praxen leben nicht von reisemedizinischer Beratung, sondern von hausärztlicher Betreuung.
Und wenn Sie das jetzt mit der aktuellen GOÄ vergleichen und Ihren Ärgernissen, würden Sie sagen, was stört Sie am meisten an der alten GOÄ? Analogabrechnung oder?
Die alte GOÄ hat eigentlich das Ärztliche, den Kern des ärztlichen Handelns schon seit 10, 15, 20 Jahren überhaupt nicht mehr abgebildet. Wenn Sie bei einem Menschen, den Sie regelmäßig betreuen, und auch der schwere Erkrankung hat, wenn Sie den führen, beraten, dann sind Sie, wenn Sie alles korrekt machen und keine Übertherapie betreiben, dann sind Sie im Bereich von 20 Euro unterwegs und können dann nur auf Ihre Kosten überhaupt kommen, wenn Sie den mehrfach einbestellen oder irgendwelchen, ich sag's bewusst, Sie wollen ja auch ein bisschen was für die Menschen da draußen dann irgendwelchen Laborquatsch unterjubeln oder so Sachen. Also diese GOÄ, wie sie jetzt gilt, hat mit ärztlicher Betreuung eigentlich nicht mehr viel zu tun.
Also es ist nicht nur so, dass die allerneuesten technischen Leistungen nur noch über Analogziffern abgebildet werden können, sondern es ist tatsächlich auch die Beziehungsmedizin, die eigentlich überhaupt nicht mehr in der alten GOE abgebildet werden
richtig,
kann.
So richtig, richtig. Ja. Und das ist ja die auch in vielen Fächern die Leistung. Also auch Beispiele, die ja alles, was ich sage, gilt ja für alle Fachgruppen. Also wer sich intensiv jemand annimmt, der hat auch die Möglichkeit, das abzurechnen. Es ist jetzt eine Ziffer drin, in der die Befundsichtung, wenn die Menschen neu kommen oder mit einem Stapel Befunde kommen, gibt es jetzt dann neu die Ziffer 20 oder würde es geben, wo 41,15 Euro abzurechnen sind. Das ist unser Alltag in den Praxen, dass Menschen kommen, die chronisch krank sind, womit so ein Stapel Unterlagen oder Ausdrucken kommen. All das wird jetzt ganz transparent und fair abgebildet und das wäre eine deutliche Verbesserung.
Im Moment ist ja auch gerade wieder der Paragraphenteil ein bisschen in den Blick gerückt. Da gibt's ja zum Beispiel die Einführung der gemeinsamen Kommission. Das ist ja schon Jahre her, dass darüber wirklich intensiv diskutiert worden ist. Eigentlich schon 10 Jahre, glaube ich. Das ist ja schon eine zweischneidige Sache mit der Kommission. Manche sagen, das ist eine IBMisierung. Da verhandelt man dann über Preise. Alles wird von dieser Kommission reglementiert. Auf der anderen Seite hätte man natürlich damit auch ein Instrument, um eine GOE weiterzuentwickeln, so wie sich die Medizin auch weiterentwickelt. Und man müsste nicht jahrelang darauf warten, dass der Gesundheitsminister oder die Gesundheitsministerin dann eine ganz neue GOE aufsetzt, die dann wieder 40 Jahre braucht. Wie sehen Sie da den Paragraphenteil? Ist da nur die GOE so ein Stolperstein, die GEKO so ein Stolperstein, also die gemeinsame Kommission, oder gibt es andere Dinge, die Ihnen da besonders auffallen?
Nein, ich sehe da ehrlich gesagt keinen Stolperstein drin. Sie haben ja einen Teil davon schon in Ihren Worten gesagt. Ich würde es nochmal in den Worten eines Berufsverbandes sagen. Wir haben in den letzten 20 Jahren erlebt, dass nicht wirklich etwas vorangegangen ist und jetzt die Politik uns aufgetragen hat, uns mit der PKV zu einigen. Sonst wird die keine neue GOE erlassen werden. Und wenn wir erleben, wie sich Medizin weiterentwickelt, wie die Bedürfnisse der Patienten und Patienten sich weiterentwickeln und dass wir jetzt nicht dann wieder 20 oder ja ehrlicherweise 30 Jahre wieder brauchen, um dann wieder eine GOE zu kreieren. Das heißt, da so einen Mittelweg zu gehen, strukturell und zu sagen, es gibt eine Kommission und wenn die sich einig ist, dann muss ich was ändern, dann hat man auch einen schnelleren Weg, der Politik Änderungen vorzulegen. Das ist richtig, aber das wird schon wieder bewusst, glaube ich, missverstanden, weil es wird ja da auch gegen die Ärzteschaft nichts passieren. Also wenn diese Kommission sich nicht einig ist, dann wird es kein Weiterentwicklungsherantreten an die Politik geben. Umgekehrt ist es so, das will ich schon nochmal sagen, wenn wir uns jetzt nicht diese Einigung jetzt aus Partikularinteressen oder weil man irgendwie das Haar in der Suppe gefunden hat, jetzt in die Tonne treten, dann wird entweder gar nichts passieren, was für viele Fachgruppen eine Katastrophe ist, oder die Politik wird irgendwann eine Gebührenordnung entlassen und dann haben wir möglicherweise die IBMisierung. Also wer jetzt IBMisierung fordert oder fürchtet, der fördert die dadurch, wenn es zu keinen Beschlüssen kommt, dass die Selbstverwaltung da jetzt vorankommt.
Was sagen Sie zu der künftig vorgesehenen Begrenzung der Steigerung der Gebührensätze? Da wird ja manchmal auch das Ende der Freiberuflichkeit aus.
Ja, also was die Gebührenordnung weiterhin behält, ist ja, dass jede Leistung da drin für jeden Arzt und jede Ärztin abrechenbar ist, dass die uneingeschränkt gültig sind und dass es auch möglich ist, Nebenabreden zu treffen. So. Also das heißt, da gibt es Möglichkeiten. Und dass die Steigerungsfaktoren jetzt von Zuschlägen abgelöst wurden, halten wir ehrlich gesagt für sehr viel transparenter. Und gerade in den hausärztlichen Praxen hat es das Arbeiten mit Steigerungsfaktoren sehr viel Ärger auch mit den Patientinnen und Patienten nach sich gezogen. Manche Kolleginnen und Kollegen haben sich nicht getraut, das dann anzusetzen und so weiter und so fort. Also das ist ein sehr intransparentes System gewesen, das Konflikte in Praxen gezogen hat, die man nicht braucht. Also der Wegfall von Steigerungsfaktoren und das Arbeiten mit Zuschlägen, halten wir für deutlich besser.
Dann kommen wir jetzt nochmal zu der Beziehungsmedizin, die Sie ja eben schon angesprochen haben. Das Kümmern um Patienten werde mit der neuen GOE gestärkt, heißt es ja immer wieder. Es geht da um die Betreuungspauschale, aber es geht natürlich auch um die Beratungsleistung. Allerdings nicht unbedingt um die Honorarhöhe. Die ist, glaube ich, gar nicht so viel höher, sondern um veränderte Ausschlüsse. Haben Sie da schon den Überblick, was da jetzt möglich ist, was bisher vielleicht, ja, also es gab ja Ausschlüsse mit Untersuchungsleistungen und so weiter?
Ja, also da muss man sagen, ist es deutlich einfacher, Gespräche jetzt auch punktgenau abzurechnen. Also wir hatten ja in der alten GOE mit der 1 und der 3 und der 34 dann auch so ein komplexes Ausschlusssystem und konnten das eigentlich nicht richtig abbilden, was wir da hatten. Und jetzt lässt sich das eigentlich in 10-Minuten-Schritten sehr gut abbilden und kann auch beliebig oft wiederholt werden. Und damit wird die reale Gesprächssituation in der Praxis ganz einfach mit der 1 und der 2 abrechenbar, ohne irgendwelche Akrobatik und Steigerungsfaktoren hier oder eben auch keinen Steigerungsfaktoren. Und was man auch nochmal sagen muss, ist, dass in der Gesamtbewertung dann schon deutlich mehr rauskommt. Also wenn Sie früher zum Beispiel die 34 einfach angesetzt hatten, dann waren Sie bei 40,23 €. Und wenn Sie jetzt ein Gespräch haben, das mal über 30 Minuten geht, dann sind wir jetzt bei 77,74 €. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und wie gesagt, ist jeden Tag, wenn der Patient oder die Patientin jeden Tag kommt, auch jeden Tag ansetzbar.
Man kann sagen, die Arztstunde ist dann ungefähr 120-130 € wert. Ist das richtig gerechnet von mir?
Also es ist ja so, dass bei der Kalkulation, ich war da nicht dabei, die Verbände wurden, das muss man aber auch nochmal sagen, über Jahre ja angehört. Also sowohl welche Struktur die Fachgesellschaften und Verbände in ihrer Fachgruppe hatten, als auch für die Kostenkalkulation. Und da gibt es natürlich schon dann je nach Leistung auch sozusagen eine Arztzeit und die Zeit, die man an Infrastruktur dafür braucht. Und beim reinen Gespräch haben Sie recht, da sind wir so in dem Bereich etwa von 120 €. Aber wie gesagt, es gibt eigentlich in allen Fächern auch Leistungen, wo da die Infrastruktur auch mitbezahlt wird, wie eben in den Betreuungspauschalen, in den Anamnesepauschalen, die alle on top kommen.
Was wäre denn in der jetzt vorgesehenen GOE neu für Hausärzte noch besonders interessant? Mir ist vor allen Dingen der Hausbesuch für nichtärztliches Personal, besonders qualifiziertes Personal, aufgefallen. Das wäre die GOE neu, glaube ich, Nummer 118, wenn ich das richtig gesehen habe. Und auch durchaus mit 34 € ganz gut bewertet oder zumindest vorher war das ja gar nicht möglich abzurechnen, oder? Also im Vergleich zur Vera, kann sich das sehen lassen?
Ja, das kann sich sehen lassen. Das ist sicher auch da eine Ziffer, die die Realität abbildet, dass wir auch delegieren können. Es ist eine ärztliche Gebührenordnung, aber wenn unter ärztlicher Leitung delegiert wird, dann ist es auch gut möglich. Also es gibt weitere Sachen wie eine Beratung per E-Mail kann honoriert werden. Dann gibt es Psychosomatik-Zuschläge und Leistungen schon ab 10 Minuten. Also was ja früher immer so, man musste da mindestens 20 Minuten reden. Jeder weiß aber, der psychosomatisch gebildet ist. Ich kann auch mal in 5 oder 10 Minuten einfach Menschen eine Stützung geben. Und das ist eine Leistung, die honoriert gehört. Ehrlich gesagt ist auch ein Highlight für mich, dass die Ultraschallleistung viel einfacher und besser und auch ein Bauchultraschall neben einem Schilddrüsenultraschall abrechenbar ist. Da wird die Versorgungsrealität besser dargestellt und es ist auch echte Entbürokratisierung. Also den Bauchultraschall in der alten GOR zu rechnen, ich habe es immer noch nicht im Detail verstanden, wie viele Ziffern, Ketten und Organe man da hintereinander hängen muss. Also das ist ja eigentlich bürokratischer Wahnsinn, was da im Moment läuft.
Das war die 410, nicht? Das
ist ja, 410 und dann 420 und nicht mehr als 3-mal unter Nennung der Organe und dann kann der Zuschlag X, aber Y darf nicht und ja, aber auf die Schilddrüse am selben Tag darf man nicht draufschauen und lauter so Quatsch. Also ehrlich gesagt, wer Wer diese GOE-Reform ablehnt und später noch von Entbürokratisierung redet, der hat zumindest bei mir jede Glaubwürdigkeit verloren, weil diese neue GOE ist wirklich auch eine Form von Entbürokratisierung der privatärztlichen Leistungen.
Nun, Sie haben es ja schon öfter mal erwähnt nebenbei. Also Hausärztinnen und Hausärzte sind ja beileibe nicht die einzigen, die von der Gebührenordnung neu profitieren würden. Also jeder, der regelmäßig Gespräche führt, kann das vielleicht besser abrechnen. Wir haben die Psychotherapeuten, die ja teilweise sogar unter EBM bewertet waren oder sind in der alten GOE. Werden mit der neuen GOE die technischen Fächer gegen Fachgruppen mit überwiegend sprechender Medizin ausgespielt? Was glauben Sie, wenn man das jetzt mal zuspitzen will?
Nein, ausgespielt nicht, sondern es passiert etwas, dass die ärztliche Leistung, die persönlich ärztliche Leistung aufgewertet wird. Es werden auch Technikleistungen, die neu sind, mit abgebildet, aber es werden sogenannte Skalierungseffekte, die rein durch zum Beispiel Labortechnik, Weiterentwicklung von Labortechnik in den letzten 30 Jahren stattgefunden haben, die werden eben auch eingepreist und sind dann mindern. Der Aufwand, ich sage jetzt mal flapsig zur Bestimmung der Transaminasen, war eben vor 30 Jahren ein anderer als jetzt. Die ärztliche Leistung an sich ist aber deutlich aufgewertet. Und es wird auch anderen Dingen Rechnung getragen. Ein Beispiel: heutzutage sind 3-Tages- oder 5-Tages-Langzeit-EKGs gang und gäbe. In der alten GOE wurde das dreifach hintereinander abgerechnet mit der dreifachen ärztlichen Leistung. Die Auswertung eines 3-Tage-Langzeit-EKGs ist aber keine dreifach ärztliche Leistung. Und das sind so Einzelbeispiele, wo man einfach sagen muss, die ärztliche Leistung ist deutlich aufgewertet worden in der neuen GOE. Es gibt aber Leistungskomplexe, in denen viel Technik drin ist, wo das dann nicht so wahnsinnig viel mehr ist. Das ist ein Kritikpunkt. Und manchmal werden uns aber auch Beispiele vorgehalten, wo die Möglichkeiten der neuen GOE noch gar nicht enthalten sind, weil es eben neue Ziffern gibt. Ich glaube, da sind viele in der Viele der Kritiker, die ja nicht in der Mehrheit sind, aber sehr laut sind, die sind so ein bisschen in dieser alten Ziffernwelt gefangen und sehen aber gar nicht die Möglichkeiten, die es eben in der neuen GOE für Betreuung und für ärztliche Fürsorge gibt und für alle Fachgruppen gibt.
Jetzt ist, vielleicht will ich noch ein bisschen, mehr polarisieren vielleicht. Wie stichhaltig sind die Einwände der technischen Fächer, dass ihnen die wirtschaftliche Grundlage sogar entzogen werde? Da kommt ja vor allem aus der Radiologie und aus der Labormedizin, aber auch aus der Pathologie doch sehr viel an Klagen. Diese Fachgruppen werden ja tatsächlich ziemlich hohe Einbußen auch hinnehmen müssen. Das ist relativ eindeutig, wenn auch nicht vielleicht die befürchteten 29%, wie es am Anfang hieß. Aber trotzdem lösen sich da ganze Geschäftsmodelle in Luft auf. Das ist ja auch zum Teil eine Kompensation einer viel geringeren EBM-Bewertung. Dann kommt die PKV und sagt, naja, wir sind ja nicht verantwortlich dafür, dass im EBM nicht ausreichend bezahlt wird. Wie sehen Sie das in der Gesamtbetrachtung?
Also in der Gesamtbetrachtung, also mir steht jetzt nicht an, wenn eine Fachgruppe sagt, sie haben da ein Problem, sich weiterzuentwickeln, dann muss man das erstmal ernst nehmen. Das hat aber auch in den Clearing-Gesprächen stattgefunden. Aber die Ergebnisse, lassen Sie es mich in anderen Worten nochmal sagen, die Fächer, die von Technik abhängig sind und von den Innovationen der Technik gelebt haben, die müssen damit leben, dass Skalierungseffekte ihrer Geräte oder auch eben der Labore da in gewissem Sinne eingepreist sind. Weil wenn das nicht passieren würde, dann würde das zur Lasten wieder der gesamten ärztlichen Leistungen gehen. Das muss man einfach klar sagen. Auch die PKV kann ihre Beitragsgelder nicht 2- oder 3-mal ausgeben, sondern die haben auch Limitationen. Und ich finde es grundsätzlich richtig zu sagen, dort, wo Maschinenskalierung in den letzten Jahrzehnten erfolgreich war, da muss ein Teil davon auch eingepreist werden. Und für diese Fächer ist es umgekehrt trotzdem ein großer Gewinn, dass sie weiterhin Teil der GOE bleiben. Das muss man auch mal klar sagen. Man kann ja auch sagen, ab einem gewissen Technisierungsgrad werden diese Leistungen gar nicht mehr über GOE abgebildet, sondern eingekauft. Das wäre dann aber ein echtes Problem und das will ja auch niemand. Also ich glaube, Sorgen ernst nehmen, das ist richtig, aber dieses Phänomen der Skalierung technischer Leistungen, dem muss man sich einfach stellen.
Also wir haben einen Leserbriefschreiber gehabt, der hat geschrieben, bei der GOE neu sei es so wie mit den drei Füchsen und einem Hasen, die demokratisch über das Abendessen abstimmen. Dreimal dürfen sie raten, was auf dem Speisezettel stehen wird. Was sagen Sie zu diesem Vergleich?
Also zum einen ist es natürlich so, das habe ich schon gesagt, dass man die Sichtweise einzelner Verbände aus deren Sicht, wie war es in der Vergangenheit und was wünsche ich mir jetzt in der idealen Welt in der Zukunft, die muss man erstmal ernst nehmen. Aber ich sehe das nicht so, sondern ich kann wirklich nur an alle appellieren, auch an die, die nicht so gut wegkommen, wie sie es sich gewünscht hätten. Wenn wir es nicht schaffen, diese uralt GOE zu erneuern, dann haben wir ein riesiges Problem, weil wir dann als freier Beruf keine Gebührenordnung haben, die der heutigen Zeit angemessen ist. Und dann sind genau die Dinge, vor denen jetzt gewarnt wird in der Luft, dass es dann irgendwie eine GOE-Reform nach EBM-Maßstäben geben könnte. Also wir wären als auch Verhandlungspartner völlig diskreditiert, wenn wir es nicht schaffen, nach 20 Jahren uns jetzt auf eine GOE-Reform zu einigen. Also das wäre ein politischer Schaden, der wäre wirklich unermesslich. Und da kann man wirklich nur dringend appellieren, dass Leute mit Einzelinteressen, die jeder haben darf, auch mal irgendwie über den Tellerrand hinausblicken, weil sonst gibt es irgendwann gar keine vernünftige GOE mehr.
Wie lautet Ihre Prognose für die Abstimmung über die GOE neu beim Ärztetag in Leipzig Ende Mai?
Ich würde mir wünschen und ich halte es für realistisch, dass wir in einem Bereich von 2/3 oder 3/4 Zustimmung sind. Das wird aber eine heftige Diskussion werden und dieses Zeichen wird es aber brauchen, damit es endlich zu einer Erneuerung der GOE kommen wird.
Und wann glauben Sie, in diesem Fall würde dann die neue GOE in Kraft treten? Erstmal muss die Politik ja dann dran gehen und dann muss das Ganze auch noch in Verordnungsform gegossen werden. Das wäre dann noch diese Legislaturperiode?
Also die Chancen für eine GOE-Reform in den ersten 2-3 Jahren dieser Legislaturperiode sind so gut wie nie, weil wir haben ein neues Ministerium, wir haben eine neue Koalition. Grundsätzlich hatten sich alle positiv geäußert, die GOE umzusetzen, wenn sich PKV und die Ärzteschaft einigen. Das liegt jetzt vor. Das ist ein gutes Programm. Und wenn man dann geschlossen auf die Politik zugeht, dann würde ich sagen, gibt es da gute Chancen. Zumindest gibt es die nur, wenn man jetzt handelt, am Anfang der Legislatur. Wenn wir jetzt uns in Verzögerungstaktiken, die zu nichts führen werden, verstricken, dann ist es die GOE in weiter Ferne.
Gut, Herr Dr. Bayer, haben Sie vielen Dank für die Erläuterungen zur neuen GOE. Für die sprechende Medizin ist ja wirklich einiges drin und so manche neue Leistung, das haben wir ja eben auch umrundet, die will ja auch erst noch entdeckt werden. Das heißt, wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als sei eine Leistung nach GOE neu schlechter bewertet, bedeutet das ja noch lange nicht, dass die Gesamtrechnung am Ende auch niedriger ausfällt. Herr Dr. Bayer, wir sind gespannt auf den Deutschen Ärztetag in Leipzig. Wir werden die Diskussion natürlich begleiten. Sie sicher auch. Wahrscheinlich werden Sie sich sogar beteiligen.
Leider nicht. Dahin. Ich glaube, es wird ein schwieriger Donnerstag für mich, wenn ich mich nicht zu Wort melden darf. Und bin froh, dass ich es auf dem Wege zumindest tun konnte.
Das ist doch gut. Alles Gute für Sie, wünsche ich.
Ja, danke Ihnen.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Spätestens auf dem Deutschen Ärztetag. Tschüss.